Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. Wir machen also weiter in unserer Reihe und hören Gottes Wort ab 1. Petrus 2, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Australier James Harrison spendete zwischen seinem 18. Geburtstag und seinem 81. Geburtstag jede Woche seines Lebens Blut. Es waren über 3000 Mal insgesamt. Der Grund dafür war, dass er äußerst seltene Antikörper in seinem Blut hat. Niemand weiß, warum er sie hat und warum sein Blut diese Antikörper produziert. Bis zu dem Tag, als Harrison Blutspender wurde, starben in Australien sehr viele Kinder daran, dass bei manchen Müttern die Blutgruppe von ihrem Kind, das sie in ihrem Bauch hatten, und ihre eigene Blutgruppe, dass die nicht zusammenpassten. Und deswegen gab es häufig medizinische Probleme, die Kinder litten darunter, viele sind behindert geboren und manche sogar gestorben. Eine Blutspende jetzt mit Harrisons Blut, die konnte dieses Problem lösen und die Kinder vor dem Tod oder der schweren Behinderung eben retten. Als Harrison vor 3 Jahren mit 81 Jahren in den Blutspenderuhestand ging, hatte er schätzungsweise 2,4 Millionen Babys durch sein Blut helfen können. In Australien nennt man ihn nur den Mann mit dem goldenen Arm. Szenenwechsel. Im Dezember 2015 hatte ein Arzt in einem Krankenhaus in Duderstadt bei Göttingen 2 Patientinnen, die zufälligerweise denselben Nachnamen hatten. Beide brauchten eine Blutspende und weil beide den gleichen Nachnamen hatten, verwechselte der Arzt tragischerweise die beiden Beutel. Die eine Patientin bekam Blut, das nicht zu ihrer Blutgruppe passte und starb. 2 Ereignisse. Zweimal geht es darum, dass Menschen Blut spenden und andere Menschen Blut bekommen. Einmal rettet es Millionen von Babys das Leben, ein anderes Mal tötet es eine Frau. Was für ein Kontrast. Ein und dasselbe Mittel wird für die einen zum Lebensretter und für die anderen zum Untergang. In unserem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, geht es um einen Stein, für den Ähnliches gilt wie für die Blutkonserven in den beiden Beispielen. Es geht um einen Stein, der für die einen zum Lebensretter wird, unter dem für andere sich ihr eigener Untergang entscheidet. Dieser Stein ist kein gewöhnlicher Stein, sondern Petrus nennt ihn in unserem Abschnitt einen lebendigen Stein. Petrus beschreibt ihn gleich in dem ersten Vers von unserem Abschnitt in Vers 4, schreibt dort: Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Dieser Stein, zu dem wir gekommen sind, das ist niemand anders als Jesus Christus. Das dürfte euch nicht überraschen. Das Interessante an unserem Abschnitt ist nicht so sehr, dass Jesus hier als lebendiger Stein bezeichnet wird. Das Interessante oder das vielleicht sogar Provokante für viele ist, dass dieser Stein für die einen ein wertvoller und ein kostbarer Eckstein ist und dass er für andere zu einem tödlichen Stolperstein wird. Mein Thema für heute Morgen ist Jesus, der lebendige Eckstein. Wir wollen uns drei Dinge anschauen über diesen lebendigen Eckstein. Erstens, über diesen lebendigen Stein. Erstens, Jesus ist der lebendige Eckstein. Zweitens, Jesus ist auch lebendiger Stolperstein. Und drittens, Jesus ist nicht der einzige lebendige Stein. Jesus, der lebendige Stein. Erstens, Jesus ist der lebendige Eckstein. Zweitens, Jesus ist auch lebendiger Stolperstein. Und drittens, Jesus ist nicht der einzige lebendige Stein. Jesus ist der lebendige Stein, der für eine Gruppe von Menschen zum Eckstein wird. Das sagt uns Petrus in Vers 6. Aber was ist eigentlich so ein Eckstein? Ecksteine wurden damals und auch heute an verschiedenen Stellen für Bauwerke verwendet. Also wenn man irgendwas gebaut hat, dann brauchte man Ecksteine. Und der Eckstein war je nach Gebäude der wichtigste Stein. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt einfach ein rechteckiges Gebäude hat, dann kann es tatsächlich der untere Stein an der Ecke jeweils sein. Der trägt erstens das Gewicht und zweitens richtet er das Haus richtig aus. Wenn man diesen Stein nur ein paar Zentimeter falsch setzt, dann kommt die Wand, die man entlang dieses Steines baut, irgendwo völlig falsch an. Und das Haus ist eben nicht mehr rechteckig. Oder bei einem Torbogen ist es der Stein, der oben in der Mitte ist und auf den sich alle anderen Steine stützen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese römischen Torbögen gesehen habt, die die Römer überall in Amphitheatern und an ihren Stadttoren und so hatten. Sehr häufig haben sie die tatsächlich ohne Mörtel gebaut. Das heißt, sie haben riesige, tonnenschwere Torbögen gebaut, ohne auch nur ein bisschen Mörtel zu verwenden. Und das haben sie so gemacht, dass sie oben in die Mitte von diesem Torbogen einen Eckstein eingesetzt haben, auf den sich alle anderen Steine stützten. Und so hielt dieser Torbogen dieses tonnenschwere Gewicht auch ohne Mörtel. Aber wenn dieser Eckstein irgendwann mal porös war, das wäre sehr fatal gewesen für so einen Torbogen. Gute Ecksteine, die richten ein Gebäude aus und die halten ein Gebäude stabil. Und ein solcher Eckstein ist Jesus Christus. Das ist mein erster Punkt. Jesus ist der lebendige Eckstein. In Vers 4 erfahren wir über Jesus, den Eckstein, dass er bei Gott auserwählt und kostbar ist. Lesen nochmal Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Ja, dieses Wort kostbar, das taucht in dem Abschnitt öfter auf. Und die Übersetzung mit kostbar, die ist meines Erachtens nicht so ganz gut gelungen. Denn kostbar klingt in unseren Ohren irgendwie so nach Schmuck und Edelstein und Gold irgendwie. Eigentlich kommt dieses Wort, was wir hier lesen, nämlich von dem griechischen Wort für Ehre. Es bedeutet also, dass Jesus ein Mensch wurde, der von Gott auserwählt war, um Ehre zu bekommen. Jesus ist von seinem Vater angesehen, geliebt, wertgeschätzt, mit Ehre gekrönt. Das steckt alles in diesem Wort, was in unserer Bibel mit kostbar übersetzt ist, drin. Und deswegen hat Gott ihn zum Eckstein gemacht. Jesus ist im geistlichen Sinn dieser Stein. Aber dieses Bild vom Eckstein, das hat Petrus sich nicht ausgedacht. Und es ist auch nicht so, dass der Heilige Geist zum ersten Mal in Gottes Wort dieses Bild vom Eckstein verwendet. Das Bild taucht immer wieder schon im Alten Testament aus. Und deswegen zitiert Petrus hier auch aus dem Alten Testament in Vers 6. Er sagt, darum steht auch in der Schrift, und er meint dann natürlich das Alte Testament, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Wir haben das eben gelesen in Jesaja 28. Und der Berg Zion, von dem hier die Rede ist, das ist der Berg, auf dem der Tempel in Jerusalem stand. In diesem Tempel wohnte Gott. Für die gläubigen Juden zur Zeit des Alten Testaments war das der Sehnsuchtsort. Der Ort, wo sie Gemeinschaft hatten mit Gott. Dort wurde geopfert, damit die Menschen ihre Sünden vergeben bekamen. Dort dienten die Priester, um zwischen sündigen Menschen auf der einen Seite und dem lebendigen Gott zu vermitteln. Aber so herrlich dieser Ort war, so schön der Tempel strahlte, irgendwas an Zion war nicht so richtig vollständig. Irgendwas an Zion störte das Bild. Ja, tatsächlich, Gott wohnte im Tempel in einem Sinn. Aber gleichzeitig sagt er von sich, dass er nicht in einem Haus wohnt, das von Menschen gebaut wurde. Ja, es war so, dass in Zion geopfert wurde, um Sünden zu vergeben. Aber andererseits war es so, dass das Blut von den ganzen Tieren gar nicht wirklich Sünden vergeben konnte. Ja, da waren die Priester und die vermittelten zwischen Gott und den Menschen. Aber dabei waren sie genauso unheilig, genauso mit Sünde befleckt, wie alle anderen Menschen auch. Ja, in einem Sinn war Zion der Sehnsuchtsort. Zion war herrlich, aber Zion war auch unvollständig. Und deswegen, das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sandte. Deswegen wurde Jesus Mensch. Deswegen legte Gott einen lebendigen Eckstein in Zion. Und an diesem Eckstein entscheidet sich dein Leben. Denn auch das wird deutlich, Jesus ist nicht einfach der Eckstein für alle Menschen. Viele Menschen gehen an diesem Eckstein einfach achtlos vorbei. Jesus ist der Eckstein nur für die Menschen, die zu ihm gekommen sind, wie es in Vers 4 heißt. Oder für die Menschen, die an ihn glauben, wie es in Vers 6 heißt. Für diese Menschen gilt, was Petrus am Ende von Vers 6 schreibt, sie sollen nicht zu Schanden werden. Das ist die Verheißung. Nun ist zuschanden kein Wort, was ich normalerweise gebrauche. Ich vermute auch kein Wort, was ihr normalerweise gebraucht. Was heißt denn das? Zuschanden. Was sollen wir nicht werden? Sünde lässt uns auf der einen Seite schuldig vor Gott stehen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist diese Schuld für uns getilgt. Aber Sünde lässt uns nicht nur schuldig vor Gott stehen, sie belädt uns auch mit Scham oder Schande. Und da sind wir bei unserem Wort zu schanden. Scham oder Schande ist aber nicht nur Folge unserer eigenen Sünde, sondern Scham und Schande empfinden wir alle schon allein deswegen, weil wir alle in einer gefallenen Welt leben. Scham oder Schande, das ist das, was wir fühlen, wenn wir vor anderen nackt dastehen, auch im übertragenen Sinn. Wenn wir uns blamiert haben. Wenn uns etwas peinlich ist, wenn wir ausgelacht werden, wenn wir aus einer Gruppe ausgeschlossen werden. Scham und Schande, das ist dieses Gefühl der Machtlosigkeit, irgendwie auch der Wertlosigkeit. Sich zu schämen, ist für jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt unangenehm. Und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt dieses Gefühl. Dieses Gefühl, mit Scham und Schande beladen zu sein. Und Petrus sagt, Jesus ist unser Eckstein geworden, damit er uns nicht nur von unserer Sünde, das ist natürlich ganz zentral, sondern auch von unserer Scham und unserer Schande befreit. Wenn wir an den Eckstein glauben, dann werden wir nicht mehr zu Schanden. Da befreit uns Jesus von der Macht der Schande in unserem Leben. Und jetzt kommen wir darauf zurück, dass Jesus hier der auserwählte und kostbare Eckstein genannt wird. Einmal in Vers 4 und dann nochmal in Vers 6. Und wir haben eben schon gesehen, dieses Wort kostbar, das bedeutet eigentlich mit Ehre gekrönt, ehrenvoll, wertgeschätzt, geliebt, akzeptiert. Und dieses Wort ist das genaue Gegenteil von zuschanden. Ja, dieses Wort kostbar, was wir hier immer wieder finden, mit Ehre gekrönt, ist das genaue Gegenteil von zuschanden. Schauen wir uns kurz die ganze Geschichte an. Ja, da ist Jesus, Gottes Sohn, gekrönt mit Ehre seit aller Ewigkeit. Und dann kommt er in diese Welt, in der Menschen leben, die voller Scham und Schande sind und die sich gegenseitig auch immer wieder Scham und Schande auflasten. Er ist der einzige Mensch, der sich für nichts zu schämen braucht, dem nichts peinlich zu sein braucht, denn er ist ohne Sünde. Aber was machen die Menschen mit ihm? Sie beschämen ihn. Sie grenzen ihn aus. Am Ende nehmen sie ihn gefangen, sie verspotten ihn, sie machen sich über ihn lustig, sie schlagen ihn, sie hängen ihn nackt an ein Kreuz. Außerhalb ihrer Stadtmauern. Der gehört nicht zu uns. Der hat in unserer Stadt nichts verloren. Jesus von Nazareth, der hat ja von sich behauptet, König der Juden zu sein. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann rette dich doch selbst. Der König voller Ehre wird mit Scham und Schande überschüttet. Warum? Damit du von deiner Scham und deiner Schande befreit wirst. Wir können es kurz auf den Punkt bringen, Jesus hat mit dir getauscht. Er, der König voller Ehre, wurde zu Schanden, damit du aus deiner Schande und Scham zu Ehren kommst. Am Ende von Vers 6 lesen wir, wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Und dann in Vers 7 lesen wir, für euch nun, die ihr glaubt, ist er, also Jesus, kostbar. Und wörtlich steht da, für euch, die ihr glaubt, ist er die Ehre. Ja, Jesus tauscht also deine Schande gegen seine Ehre ein. Damit du dir nicht mehr Feigenblätter umbinden musst, wie Adam und Eva im Paradies. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, den die Bauleute mit Scham und Schande überhäuft haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Und das ist das große Geschenk an jeden, der glaubt, an jeden, der zu diesem lebendigen Eckstein kommt. Der Dichter Johann Allendorf beschreibt es in dem Lied Jesus ist kommen, in der zweiten Strophe so treffend. Da sagt er, Jesus ist kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, er machet recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande, Jesus ist kommen und springen die Bande. Warum benutzt Petrus hier diesen Gegensatz von Schande und Scham auf der einen Seite und Ehre auf der anderen Seite? Er hätte doch auch von Schuld und Sünde und Gerechtigkeit sprechen können. Das sind doch die Kategorien, die uns normalerweise viel näher stehen, von denen wir viel öfter hören. Wo wir sofort dran denken, wenn wir an Jesus, sein Blut und den Tod am Kreuz denken. Warum Schmach, Schande und Ehre? Ich glaube, bei der Suche nach einer Antwort müssen wir uns in die Menschen reinversetzen, an die Petrus ursprünglich diesen Brief geschrieben hat. Petrus nennt sie ja immer wieder Fremdlinge. Es waren Menschen damals in diesen Gemeinden in Kleinasien, die nicht gewaltsam verfolgt wurden. Die auch für ihren Glauben nicht ins Gefängnis geworfen wurden, die wurden auch nicht getötet. Aber trotzdem bekamen sie jeden Tag die Feindschaft der Gesellschaft zu spüren. Ja, man redete schlecht über sie. Sie bekamen vielleicht Probleme auf ihrem Arbeitsplatz. Sie wurden vielleicht gemieden, ausgegrenzt. Mit dir wollen wir nicht so richtig mehr was zu tun haben. Immer wieder ließen Menschen sie spüren, ihr Christen, ihr seid komisch. Ihr seid anders. Ihr gehört hier nicht so richtig dazu. Und wenn Menschen so ausgegrenzt werden, auch Christen, dann empfinden sie genau das, was wir gesehen haben. Nämlich Schande und Scham. Und das war das Leben der Christen, als sie diesen Brief eines Tages in der Hand hielten. Ein Leben, in dem sie von ihrer Umgebung immer wieder Schande und Scham übergehäuft bekamen. Und wenn wir das vor Augen haben, dann wird auch klar, warum Petrus hier von Schande und Ehre schreibt. Jesus ist der Eckstein, auf dem wir unser Leben aufbauen sollen, damit wir von ihm statt Schande und Scham Ehre bekommen. Weil Jesus seine Ehre aufgegeben hat und für uns zu Schanden geworden ist. Aber Jesus ist nicht nur der Eckstein, sondern für Menschen, die nicht an ihn glauben, ist er das Gegenteil. Er ist dann nicht der Stein, der ausrichtet und stabilisiert, nicht derjenige, der aus unserer Scham und Schande Ehre macht, sondern ein Stein, an dem Menschen sich stoßen. Ein Stein, über den Menschen stolpern. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Jesus ist auch Stolperstein. Schon in Vers 4 lesen wir, dass Jesus der Eckstein von den Menschen verworfen wurde. Und was genau das für diese Menschen bedeutet, erklärt uns Petrus in Vers 7, zweite Hälfte. Er sagt dort, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß. Auch diese Aussage stammt aus dem Alten Testament, zentral vor allem aus Psalm 118. Es sind Verse, die schon Jesus immer wieder zitiert hat in seinen Debatten mit den Pharisäern. Ja, die Pharisäer, die standen ja vor dem lebendigen Eckstein, vor Jesus. Und sie diskutierten mit ihm, der das Leben ist, und dann warfen sie ihn weg. Wie so einen wertlosen Trümmerstein. Aber das mit dem Wegwerfen, das funktioniert bei diesem Eckstein nicht. Denn wenn man ihn wegwirft, dann stolpert man schon bald über ihn. Der Eckstein wird dann nämlich zu einem Stein des Anstoßes und zu einem Fels des Ärgernisses, wie es in Vers 8 heißt. Ja, wenn wir mal in unserer Gesellschaft fragen, so einen ganz normalen Menschen, der jetzt nicht viel mit Glauben und Gott am Hut hat, wie stehst du zu Jesus? Dann würde diese Person vermutlich antworten, ja, irgendwie so neutral. Also, ist ein ganz guter Mensch gewesen. Ja, jetzt nicht wert, dass ich jetzt unbedingt mein Leben deswegen ändere, aber in gewisser Weise kann man ihn sich zu Vorbild nehmen. Ja, ein bisschen seltsam war er, ein bisschen übermotiviert in dem, was er wollte. Aber er hat es ja auch gut gemeint und gerade in der Bergpredigt, also Bergpredigt ist ganz wichtig, da sind wirklich gute Prinzipien für das Zusammenleben drin und dass er bereit war, für seine Überzeugung sogar zu sterben, das sei auch ziemlich beeindruckend. Viele Menschen in unserer Gesellschaft denken, dass sie neutral zu Jesus stehen können, dass das doch ganz praktisch ist irgendwie. Aber neutral zu Jesus zu stehen, das geht nicht. Das gesamte Neue Testament und auch gerade diese Verse, die machen deutlich, es gibt nur zwei Wege. Es gibt nur zwei, wenn man so will, Lebensgebäude, wo wir heute beim Bild des Bauens sind. Entweder du baust mit Jesus als deinem Eckstein oder du wirfst ihn weg, weil du ihn für wertlos hältst. Aber wenn du ihn wegwirfst, dann wirst du über ihn stolpern, du wirst dich an ihm stoßen. Und dann wird er dein Lebensgebäude zum Einsturz bringen. Neutral zu Jesus stehen, das geht nicht. Jesus selbst sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Matthäus 12, Vers 20. Und doch hier spielen wieder diese beiden Begriffe von Ehre und Schande eine entscheidende Rolle. Denn wenn du dein Leben auf den Eckstein Jesus Christus baust, dann wirst du, ähnlich wie die Christen damals zur Zeit von Petrus, aus der Welt oft Scham und Schande erfahren. Du wirst ausgegrenzt, ausgeschlossen, belächelt. Du wirst anecken in dieser Welt, wenn du Jesus nachfolgst. Paulus schreibt an Timotheus, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und Verfolgung bedeutet hier eben nicht unbedingt, dass du im Gefängnis landest. Das war damals bei Petrus und bei uns heute viel subtiler häufig. Du bist dann ein Outsider in dieser Welt, jemand, der Schande und Scham erfährt, weil er zu dem lebendigen Eckstein gehört. Andersrum ist es bei Gott. Bei Gott empfängst du Ehre. Da bist du der Insider. Petrus führt das mit wunderschönen Begriffen und Bildern aus, was diese Ehre bedeutet. Wir werden es nachher im dritten Punkt noch sehen. Genau andersrum ist es aber, wenn du Jesus Christus als den lebendigen Eckstein ablehnst. Wenn du dich weigerst zu glauben, wie es in Vers 8 heißt, dann empfängst du zwar die Ehre dieser Welt, du bist Insider in dieser Welt oder du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, es zu werden, Aber bei Gott bleibst du ein Outsider. Schlimmer noch, du bleibst sein Feind. Was dann passiert ist, diese ganze Scham und Schande, die auf dir lastet, die wirst du in noch viel schlimmerem Maß in alle Ewigkeit selbst tragen müssen. Gott ist dann ausschließlich dein Richter. Du bist über den Eckstein gestolpert, der jetzt eben dein Stolperstein ist. Und an diesem Stolperstein zerschellt dein Leben. Und falls du heute Morgen feststellst, Jesus Christus ist bisher nicht der Eckstein meines Lebens. Vielleicht bin ich ihm bisher aus dem Weg gegangen. Vielleicht habe ich versucht, ihm neutral zu begegnen. Dann rufe ich dich auf, zu ihm zu kommen und dein Leben auf diesem Eckstein aufzubauen. Zu diesem Eckstein zu kommen. Er verspricht, dass er niemanden, der zu ihm kommt, jemals hinausstoßen wird. Petrus fügt in seiner Erklärung über den Stolperstein und die, die darüber stolpern, noch etwas hinzu. Etwas, was dich beim Lesen vielleicht kurz irritiert hat. Da ist es in Vers 8, als sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, und jetzt kommt es, wozu sie auch bestimmt sind. Petrus sagt hier, dass es Menschen gibt, für die Jesus der Stolperstein ist und dass Gott das so bestimmt hat. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott als der souveräne Herr und König alles lenkt und leitet. Auch die Frage, ob Jesus für jemanden zum Eckstein oder zum Stolperstein wird. Was lernen wir daraus? Es zeigt uns zum einen, dass Gott wirklich allmächtig und souverän über alles ist. Andererseits bedeutet das aber nicht, dass wir jetzt fatalistisch werden dürfen. Nach dem Motto, naja, dann sind die einen halt dafür bestimmt und die anderen halt dafür. Wisst ihr, wir kennen Gottes Plan nicht und wir sollen ihn auch gar nicht kennen. Und wir alle kennen Menschen, für die Jesus aktuell nicht ihr Eckstein, sondern ihr Stolperstein ist. Und unser Auftrag ist es, ihnen von Jesus, dem Eckstein, zu erzählen, sie zum Glauben an diesen Eckstein zu rufen und dafür zu beten, dass sie ihr Leben auf diesem Eckstein aufbauen. Alles Weitere ist die Sache unseres allmächtigen und souveränen Königs. So wie Paulus es einmal im 1. Korintherbrief schreibt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Jesus Christus. Für uns als Christen ist er der Eckstein, für viele andere Menschen Stolperstein. In unserem Abschnitt ist Jesus also der Stein schlechthin. Aber es tauchen hier noch viele andere Steine auf. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Jesus ist nicht der einzige lebendige Stein. In dieser Predigt ging es bisher viel darum, worauf du dein Leben baust, woran du dein Leben ausrichtest. Aber interessant ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Petrus spricht hier gar nicht zu Einzelpersonen, sondern zu uns als Gemeinschaft, zu uns als Gemeinde. Schon in den Versen vorher, am Ende von Kapitel 1 und am Anfang von Kapitel 2, hat er über die Liebe gesprochen, die wir in der Gemeinde zueinander haben sollen. Er hat dieses Thema der Gemeinde also schon vorbereitet. Und so spricht er uns als Gruppe an, gleich in den ersten beiden Versen, nochmal Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Jesus ist der große lebendige Stein. Aber er ist nicht der einzige. Denn wir sind auch lebendige Steine. Dadurch, dass unser Lebensgebäude auf dem lebendigen Eckstein steht, dadurch sind wir auch lebendige Steine. Und gemeinsam, sagt Petrus, werden wir zu einem lebendigen geistlichen Haus. Wisst ihr, lebendige Steine, das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Steine sind ziemlich tot und eigentlich ist es doch auch richtig gut, dass Steine tot sind. Zumindest für das, was sie sind. Stellt euch mal vor, man müsste, wenn man so ein Haus hat, ständig hingehen und die Mauern seines Hauses füttern. oder gießen. Nein, Steine sind tot und das ist auch gut so. Aber diese Steine, von denen wir hier lesen, Jesus und wir sind lebendig. Und zwar nicht einfach, weil wir so als lebendige Menschen durch die Gegend laufen, sondern weil wir das Leben schlechthin haben. Jesus ist der Lebendige, weil er den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Weil er der Erstgeborene in Gottes neuer Schöpfung ist. Und wir sind deswegen lebendig, weil wir von Neuem geboren sind. Weil wir zu Gottes Kindern geboren sind. Ja, unser altes Leben läuft noch, aber das ist bald vorbei. Aber dieses neue Leben, das wir als Christen haben, das ist ewig. Und das macht dich und das macht mich zu wirklich lebendigen Steinen. In Vers 5 heißt es, dass wir uns als lebendige Steine dann zu einem geistlichen Haus aufbauen lassen sollen. Man kann hier auch übersetzen, dass wir zu einem lebendigen Haus aufgebaut werden. Also sowohl werden sollen, als auch einfach werden. Und tatsächlich kann man das auf beide Arten übersetzen. Entweder als Befehl, was passieren soll, oder als Tatsache, was passiert. Auf jeden Fall, wir werden aufgebaut als ein geistliches Haus und ein heiliges Priestertum, Vers 5. Und dann lesen wir in Vers 9, wenn wir mal springen, dass wir bereits ein auserwähltes Geschlecht sind. Wir sind bereits ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wie ist das jetzt? Sind wir das alles bereits, wie wir es in Vers 9 lesen? Oder werden wir das noch, wie wir es in Vers 5 lesen? Tatsächlich stimmt beides. Durch unsere Einheit mit Jesus, dadurch, dass unser Leben als lebendiger Stein fest gegründet ist auf dem lebendigen Eckstein, sind wir all das schon und gleichzeitig werden wir durch den Heiligen Geist immer mehr dort hinein verwandelt. Anders formuliert, wir sollen immer mehr das werden, was wir in Jesus Christus jetzt schon sind. Aber was genau hat es jetzt mit diesen ganzen Begriffen auf sich, aus den Versen 5 und 9 und 10? In Vers 5 heißt es über uns, dass wir ein geistliches Haus sind. Ein heiliges Priestertum, dass wir geistliche Opfer bringen sollen. Vers 9 und 10, dann ganz ähnliche Begriffe. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wir sind Verkündiger der Eigenschaften Gottes. Was sagt uns Petrus mit diesen Begriffen? Es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Predigten zum ersten Petrusbrief. Auch heute haben wir es wieder gesehen. In dieser Welt sind wir als Christen Fremdlinge, Exoten, Außenseiter. Und wir haben heute gesehen, wir werden oft von der Welt als solche eben beschämt. Und all das sind negative Begriffe. Ja, sie erklären unser Verhältnis zu dieser Welt, zu dieser Gesellschaft, zur Kultur. Aber was wir ja auch immer wieder sehen, ist, bei Gott sind wir Insider. Sind wir mit Ehre gekrönt. Und alle diese Ausdrücke aus den Versen 5, 9 und 10, die zeigen uns jetzt, was für ein unglaubliches Geschenk es ist, Insider bei Gott sein zu dürfen. Oder anders formuliert, was es jetzt konkret bedeutet, wie unglaublich facettenreich es ist, dass wir Insider bei Gott sein dürfen. Ja, diese Begriffe beschreiben alles, was dazugehört, dass wir Ehre von Gott empfangen haben. Diese Begriffe beschreiben die Ehre, mit der Jesus dich durch seinen beschämenden Tod am Kreuz krönt. Diese Begriffe erklären deine Identität und deine Aufgaben als Christ, als lebendiger Stein genauer. Wir haben ja gesehen in Vers 7, für euch nun, die ihr glaubt, ist der Eckstein Jesus kostbar? Oder besser, ist er die Ehre? Du bist nicht nur Fremdling, das bist du in dieser Welt, aber du bist bei Gott Teil eines heiligen Volkes, du bist königlicher Priester und du bist noch einiges mehr. Und all diese Begriffe, wie wir gesehen haben, die erklären jetzt eben unsere Identität bei Gott genauer. Und alle diese Dinge, von denen wir hier lesen, in Vers 5 und dann wieder Vers 9 und 10, die haben zwei Dinge gemeinsam. Erstens, sie treffen nicht nur auf dich bzw. uns als Gemeinde zu, sondern sie treffen vor allem erstmal auf Jesus zu. Ein Beispiel, in Vers 9, da werden wir bezeichnet als auserwähltes Geschlecht. In den Versen 4 und 6 ist es Jesus, der Auserwählte ist. Alle diese Dinge, von denen wir hier lesen, das sind wir nur, weil Jesus diese Dinge ist und wir als lebendige Steine auf ihm, dem lebendigen Eckstein, aufgebaut werden. Alle diese Dinge sind wir, weil Jesus von Gott mit Ehre gekrönt ist und wir diese Ehre im Tausch am Kreuz bekommen. Also erstens, alle diese Dinge gelten für uns, weil sie zunächst einmal für Jesus gelten. Und zweitens, alle diese Dinge galten ursprünglich für das Volk Israel im Alten Bund, im Alten Testament. Aber jetzt im Neuen Bund gelten sie für uns als Christen, für das wahre Israel, das Volk Gottes im Neuen Bund. Ja, in Vers 10 erklärt Petrus, dass er sagt, das alles gilt für euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. In diesen ganzen Bildern vom auserwählten Geschlecht, vom heiligen Volk, vom königlichen Priestertum, da steckt enorm viel drin, in jedem von diesen Begriffen. Steckt zu viel drin für diese Predigt. Und deswegen werden wir uns, so Gott will, nächsten Sonntag diesen Abschnitt noch einmal anschauen. Und dann wollen wir den Fokus legen auf diese ganzen Beschreibungen. Was heißt das für unsere Identität? Was bedeutet das für mich, für mein Leben, für meinen Alltag, dass ich zum Beispiel ein königlicher Priester bin? Und heute wollen wir uns zum Abschluss einfach auf eine dieser vielen Beschreibungen beschränken. Und zwar auf die allererste. Petrus sagt in Vers 5, dass wir als lebendige Steine aufgebaut werden oder aufgebaut werden sollen, je nachdem, zu einem geistlichen Haus. Und dieses geistliche Haus, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde, die sich auf Jesus Christus, den lebendigen Eckstein, gründet. Die aus uns, aus lebendigen Steinen besteht. Aber dieser Begriff spielt auch auf etwas aus dem Alten Testament an. Denn eigentlich stand das geistliche Haus in Jerusalem. Es war der Tempel auf dem Berg Zion. Und zu der Zeit, als Petrus diesen Brief schrieb, da stand er sogar noch. Und Petrus sagt also den Christen hier, früher im Alten Bund war das geistliche Haus ein Haus aus Totensteinen. Ein prächtiger Tempel in Jerusalem, der Ort, wo Gott symbolisch wohnte, voller Herrlichkeit, aber wie wir am Anfang gesehen haben, irgendwo dann doch unvollkommen. Aber jetzt im Neuen Bund wohnt Gott eben nicht mehr in einem Gebäude aus Totensteinen, sondern in der Gemeinschaft lebendiger Steine. Ihr Christen, ihr seid der wahre Tempel, sagt er, ihr seid das wahre Haus Gottes. Ihr seid der Ort, von dem Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Da wohne ich. Da ist der wahre Tempel. Da ist das geistliche Haus. Im alten Griechenland erzählte man sich die Geschichte eines Königs von Sparta. Er hatte eines Tages Besuch von einem befreundeten König. Der befreundete König kam in Sparta an. Und der König von Sparta fing an, ihm vorzuschwärmen von seiner tollen Stadt. Und dann sagte er, das Beste an meiner Stadt ist die Stadtmauer. Die Stadtmauer ist unglaublich stark. Niemand kann diese Stadt erobern. Der König, der zu Besuch war, blickte sich immer irritierter um. Denn rund um Sparta war alles zu sehen, nur keine Stadtmauer. Und irgendwann sagte der König, du, wovon redest du eigentlich? Ich sehe hier keine Stadtmauer. Und der König von Sparta blieb völlig ungerührt, deutete auf seine Soldaten und sagte, da hast du sie. Jeder Mann ein Mauerstein. Wisst ihr, unsere Gemeinde ist nicht im Kern das Gebäude, in dem wir uns treffen. So schön das ist. Unsere Gemeinde besteht aus uns. Aus lebendigen Steinen. Und jeder, der Teil dieser Gemeinde ist, ist einer von diesen lebendigen Steinen. Jeder. Stell dir vor, du hattest einen schweren Unfall. Du liegst auf dem Boden, du hast unglaubliche Schmerzen. Nur noch verschwommen erkennst du die Menschen, die sich über dich beugen. Und da ist ein Mann im orangenen Anzug und er hat etwas Rotes in der Hand, ein Blutbeutel. Und alles, was du weißt, ist, wenn dieses Blut meine Blutgruppe hat, dann wird es mir das Leben retten. Wenn es keine passende Blutgruppe ist, dann werde ich daran sterben. Weißt du, Jesus ist der lebendige Stein. Für die, die ihn ignorieren, die denken, sie könnten neutral sein zu ihm oder die ihn sogar wegwerfen, für die wird er zum tödlichen Stolperstein. Aber als Christen sind wir deswegen so unglaublich reich beschenkt, weil Jesus für uns der Eckstein ist. Der Eckstein, der uns ein festes Fundament für unser Leben gibt. Der uns aus unserer Scham und Schande herausholt und uns mit Ehre krönt. Der aus uns lebendige Steine gemacht hat. Und der uns zu einem geistlichen Haus aufbaut. Amen.